Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Auf meiner Reise durch Franken bin ich gerade in Auernhofen angekommen. Das ist ganz schön abseits des Gebietes so rund um Würzburg, Randersacker und so weiter. Man fährt über eine ziemlich lange Ebene, die momentan irgendwie gefüllt ist mit Zuckerrüben, wo man auf den Straßen den Zuckerrüben-Lastwagen ausweichen muss. Wein habe ich überhaupt keinen gesehen. Bin dann ins Dorf gekommen und wir haben hier direkt zwei Weingüter praktisch gegenüber. Ich bin heute bei Christian Stahl. Und ja, wie kommt es, dass ihr ein Ort seid, wo man rundherum eigentlich erstmal keine Weinberge findet?
Ja, naja, Auernhofen ist ein rein landwirtschaftliches Dorf. Also hier gibt es kein Wein. Hier gibt es im Umkreis von 5 Kilometern keinen einzigen Rebstock. Wir haben hier Böden, die perfekt für Zuckerrüben, Mais, Getreide sind. Und irgendwann hat mein Vater 1984 im Zuge der Flurbereinigung im Taubertal sich gedacht, man könnte doch Trauben als weitere Marktfrucht mit in den Betrieb bringen. Das haben sie dann gemacht und haben dann am Anfang eine Kellerei abgeliefert. Das war dann am Anfang auch ganz okay so, aber irgendwann haben meine Eltern dann beschlossen, sie machen eine Straußenwirtschaft, Besenwirtschaft, Buschenschenke auf. Und dann hat irgendwie der Wein, es war nicht viel damals, so vielleicht ein Hektar oder 80 A, was sie hatten, hat aber der Wein nicht mehr gereicht und dann hat mein Vater beschlossen, dass er die Trauben nicht mehr abliefert, sondern selber davon Wein macht.
Also für die Besenwirtschaft.
Genau.
Heckerwirtschaft.
Genau. Das hier, ne? Und ein bisschen Flaschenverkauf. Und das mit der Heckenwirtschaft hat sehr gut funktioniert. Das war eine der ersten hier in der Region. Oder es war eigentlich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal damals. Das gab es noch nicht so häufig. Dadurch hat sich das ganz gut entwickelt. Vor allem die Gastronomie wurde da vorangetrieben. Und irgendwann bin ich dann im Zuge meiner Berufswahl darauf gekommen, ich könnte nach dem Abitur anstelle eines Studiums erstmal eine Winzerlehre machen. Und so hat das eigentlich für mich alles angefangen. In einem sehr, sehr guten und motivierten und netten Team, ein sehr junges Team in Würzburg, auf dem Weingut am Stein, wo ich gelernt habe.
Ah, okay, bei den Knolls.
Beim Ludwig Knoll, genau. Und das war ein Riesenspaß, 2 Jahre lang, und hat mir natürlich sehr viel gebracht. Ich habe gelernt, wie man Wein macht. Und im Anschluss dann in Geisenheim studiert. Da habe ich dann gelernt, warum alles funktioniert, was ich schon wusste. Quasi die Hintergründe. Und habe parallel schon die Weine gemacht hier, also mit der Ausbildung begonnen, hier auch im eigenen Betrieb so ein bisschen die Weine zu machen. Und das hat eben sehr gut funktioniert gleich. Ja. Und das war Grundvoraussetzung dafür, dass ich dann auch Spaß daran hatte, das weiterzumachen. Und dann hatten wir auch relativ schnell Erfolg in der Presse. 2002 waren wir das erste Mal als empfohlener Betrieb im Gourmillon nach 2 Jahren.
Das heißt, ihr habt 2000 auch schon angefangen, Flaschenwein dann außerhalb dieser Heckenwirtschaft
genau
zu verkaufen.
Ja? Also davor auch schon ein bisschen. Aber dann, ich habe 2000 angefangen und habe eigentlich sofort mal die Literflaschen gekillt. Weil ich habe dann nur noch 3/4 Liter gefüllt mit niedrigeren Erträgen. Und es waren ja nicht so viele Flaschen, was wir gemacht haben. Es waren vielleicht 2 Hektar damals, was wir gemacht haben. Und ab 2005, nach dem Studium in Geisenheim, war ich dann noch ein halbes Jahr beim Peter Jakob Kühn im Rheingau. Habe mir mal quasi die andere Seite angeguckt. Dieses eher wilde Oxidative im Vergleich zu dem ganz klaren Reduktiven, was ich eben gelernt habe und selber auch im Betrieb gemacht habe und immer noch mache. Das hat mich mal interessiert. Auch dieses Biodynamische, was da dahinter steckt und ob mir das was bringt und ob ich denke, dass ich da mit der Qualität vorankomme oder auch nicht.
Arbeiten die Knolls denn nicht auch biodynamisch?
Mittlerweile ja. Damals noch nicht. Nee. Ah, okay. Damals noch nicht.
Ja.
Genau, und dann habe ich 2005 angefangen, hier den Betrieb langsam wachsen zu lassen. Mhm. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Während des Studiums schon ist irgendwann mal Stuart Pickett hier hergekommen und hat sich das mal angeguckt, weil wir eben 2003, wir haben eben Müller-Thurgau in unserer besten Lage gehabt, was keine Kunst war, weil wir hatten nur zwei. Das heißt, eine von beiden muss die beste sein. Mhm. Und da stand Müller-Thurgau und dementsprechend habe ich die Erträge natürlich reduziert, weil ich damals noch nicht wusste, dass Müller-Thurgau ja lauter Erfahrung überhaupt nicht in der Lage ist, großartige Weine zu bringen. Mhm. Und habe dann eben Müller-Thurgau behandelt, wie wenn es ein Riesling wäre oder ein Silvaner. Und das hat eben 2003 ganz perfekt funktioniert in Tauberzell. Und da ist eben Stuart Pickett dann auf mich aufmerksam geworden, war dann hier, hat in der FAZ mal über mich geschrieben.
Mich noch dran, ja.
Genau, und war ein ganz wichtiger Grundstein, aber natürlich auch viele andere Artikel, die dann in der Folge auch kamen, um auch eine gewisse Aufmerksamkeit hier eben in dieses Randgebiet zu bringen. Ne? Ja. Das war ja, es gab ja hier in diesem Randgebiet nichts. Es gibt ja heute auch noch nicht viel.
Hm. Und wie viele Hektar stehen unter Reben im Taubertal?
Na, also in Tauberzell an und für sich, in Tauberzell 12,5. Mhm. Da habe ich so 4,5 davon. Mhm. Aber das Problem war auch damals, was ich gesehen habe, Tauberzell 12,5 Hektar, kein Potenzial, irgendwie mal mehrere Flächen zu bekommen. Ne? Mhm. Jedes Jahr oder alle paar Jahre mal 20 A dazu bekommen, das ist eine Wachstumsgeschwindigkeit, da muss man sehr dynastisch denken. Ja? Und da hatte ich keinen Nerv dazu. Ja? Immer mal 10 Jahre zu warten, bis wieder mal irgendjemand stirbt und der Enkel es nicht weitermachen will. Ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, eigentlich, wo wächst Silvana ganz perfekt? Am Main. Eigentlich könnte ich ja auch am Main mal was dazu nehmen. Mhm. Und wie dann irgendwann mal die Hemmschwelle gefallen war, haben wir immer mehr dazu genommen. Silvaner, Riesling haben teilweise auch Rebflächen neu angelegt. Und jetzt haben wir 20 Hektar, von denen wir Trauben bekommen. Und das ist jetzt halt schon eine größere Fläche. Mhm. Die Weinberge sind natürlich auch weiter verstreut. Mhm. Aber wir haben einen wesentlichen Vorteil, wenn es hagelt, trifft es uns meistens nie ganz, weil es ja immer punktuell hagelt.
Ja.
Und wir haben natürlich in den besten Regionen die Rebsorten stehen, wo wir denken, dass sie auch am besten hinpassen.
Mhm.
Wir konnten sehr gut auswählen, weil wir eben nicht so ortsgebunden waren. Ne? Wenn in Randersacker eine Topfläche mit alten Reben frei wird, dann kann ich die dazu nehmen, weil ich da eh schon bin. Wenn es in Eibelstadt passiert, dann in Eibelstadt und in Sulzfeld auch, ist kein Problem. Und das hat uns sehr geholfen in unserer Variabilität und Flexibilität.
Mhm. Wie schafft ihr das dann logistisch? Wo ist der Keller?
Das ist hier in Auerhofen.
Das ist schon hier, ja?
Alle Trauben werden im Herbst, wir ernten, heuer haben wir 100% von Hand geerntet.
Mhm.
Es kommt immer darauf an, wenn je nach Jahr und wie das so ist. Heuer war sehr hoher Druck im Herbst.
Wir
mussten einfach sehr, sehr selektiv lesen, ja? Ganz genau und pingelig alles lesen.
Ja.
Und da kann ich dann nicht mit der Maschine irgendwas machen. Ne?
Ja.
Und dadurch haben wir in diesem Jahr einfach alles 100% mit Hand gelesen, weil wir eine sehr große Lesemannschaft da hatten. Logistisch funktioniert es so, dass wir da, wo andere mit dem Traktor hinfahren, so Ducato, ne, so Sprinter teilen und Tieflader hinfahren und eben dann dort lesen, die Trauben hierher fahren und pendeln dann 2-3 Mal am Tag, haben 2 Fahrzeuge und dann fahren wir halt nicht mit einem großen Fendt und einem 8-Tonner Hänger mit der kompletten Ernte, sondern transportieren die Ernte über den Tag verteilt immer wieder hierher und verarbeiten es hier.
Ja. Genau. Wenn das zu warm wird, kommt da Trockeneis drauf oder so? Oder ist das normalerweise kein Problem?
Ich arbeite nicht mit Trockeneis. Nein, wir arbeiten anders. Also in Herbsten, in denen es sehr, sehr warm ist, arbeite ich mit 5 Liter Kanistern, die ich zu 2/3 mit Wasser gefüllt habe und die ich einfriere. Mhm. Und die ich dann wie Kühlakkus in die Maische rein tue. Nicht in die Trauben, sondern in die Maische. Mhm. Wir haben hier sehr viele Gefriertruhen, weil wir ein Restaurant haben. Und deswegen habe ich da die Kapazität, dass ich mir dann halt 2 Gefriertruhen freihalte für die Eiskanister. Aber heuer zum Beispiel haben wir es gar nicht gebraucht. Ja. Mittlerweile sind wir auch so gut ausgestattet von unserem Kühlsystem hinten, dass wir die Trauben sehr, sehr schnell sehr kühl bringen. Mhm. Oder die Maische. Ja.
Du hast gesagt, du machst deine Weine reduktiv, hast dich also gegen diesen oxidativen Stil entschieden, auch bis auch nicht Richtung Biodynamik gegangen.
Biodynamik ist so eine Sache, also ich schätze das sehr, wie da manche Betriebe arbeiten. Ich habe beim Peter Jakob Kühn gelernt, dass eins der wichtigsten Grundprinzipien der Biodynamie ist, dass man selber fest daran glaubt und alle, die mitmachen.
Mhm, okay.
Und ich bin da zu sehr Ingenieur, als dass ich eben mich zu sehr auf Glauben verlassen könnte. Ich brauche für solche Sachen dann einen Nachweis, wenn ich milliliterweise irgendwelche Brühen im Weinberg spritze, die dann nicht an der Stelle wirken, sondern lediglich den Boden informieren sollen. Mhm. Das sind Sachen, da glaube ich nicht dran. Ne? Ich sehe das ähnlich wie beim Kochen oder in der Formel 1. Gewisse Sachen kann man sich eben aus diesen Extremen abschauen, um selber voranzukommen. Aber ganz konsequent durchziehen möchte ich das Ganze nicht, zumal ich auch das Problem habe, ich habe in sehr feuchten Jahren, hätte ich dadurch so viele Pflanzenschutzfahrten mehr, im Steilhang, im Taubertal, dass ich sage, naja, ob dann unterm Strich ich nicht vielleicht mehr Boden kaputt mache, indem ich einfach immer wieder spritzen muss gegen Pilze, weil die Präparate einfach nicht teilweise nicht so gut wirken oder nicht so langfristig wirken. In den Extremphasen hätte ich
Intervalle sind einfach viel kürzer.
Genau, die Intervalle sind kürzer und also auch nicht immer, aber manchmal schon. Ne? Mhm. Und da weiß ich nicht, da ist es mit zu viel Dogma. Ja? Das ist weiß nicht. Aber generell finde ich es natürlich die Ansätze, dass man sich um den Boden kümmert und das Bodenleben im Auge behält und so weiter und den Wuchs der Reben im Auge behält, finde ich natürlich sehr, sehr hehre Ziele. Das ist, öffnet einem natürlich eine neue Sichtweise auf die Dinge. Gerade wenn ich sehe, dass man Anlagen, wenn Anlagen eben ganz, ganz schwachwüchsig sind, oder sehr verhungert, könnte man schon fast sagen. Ne?
Also, weil sie nicht genügend
Die haben nicht genügend Stickstoff und nicht genügend Nährstoffe. Ja? Das sind Anlagen, da hat man im Herbst, wenn dann Fäulnisdruck ist, nie Probleme mit. Mhm. Aber das ist halt nicht das Rätselslösung. Mhm. Ja, weil da fehlt es den Trauben dann dennoch an Geschmack, ja, und an Inhaltsstoffen. Ja. Bloß weil nichts reinkommt und kein Druck da ist, heißt es ja nicht, dass es deswegen besser sein soll. Ja. Und das sind so Sachen, die man sich sehr gut eben abschauen kann an der Natur. Also die Tatsache, dass viele so arbeiten oder in diese Richtung gehen, schafft natürlich schon auch für mich ein anderes Bewusstsein dafür. Mhm.
Ja. Im Keller? Wie arbeitest du im Keller? Was passiert im Keller bei dir?
Im Keller sehr, sehr sauber, sehr steril. Jetzt heuer das erste Mal im Weißweinbereich verstärkt auch mit Holz. Mhm. Im Grunde genommen passieren bei uns, das Wichtigste ist die Selektion am Anfang. Ja? Mhm. Also wir verarbeiten 0% Botrytis. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig. Ja. Weil wenn ich perfekt sortiertes Lesegut im Keller habe, dann schafft es mir eben die nötigen Voraussetzungen, so zu arbeiten, wie ich arbeite. Normalerweise, in normalen Jahren ist es so, Trauben kommen hier an, werden abgebeert, Beeren leicht angequetscht, je nachdem, ob ein hohes Oxidationspotenzial besteht oder nicht, wird davor natürlich Maische geschwefelt, immer angepasst, ne, auf die jeweilige Rebsorte, diese Rebsorten, die eben sehr, sehr flüchtige Aromen haben, wie Müller-Thurgau, Scheurebe, Bacchus, Sauvignon, die immer reduktiver als jetzt Silvaner oder sowas. Und dann eben abbeeren, Traubenbeeren leicht anquetschen, Stiele werden entfernt.
Auch beim Silvaner?
Ja. Weil ich überall Maischestandzeit mache. Und Maischestandzeit mit Stiel habe ich irgendwie Bauchschmerzen. Wegen Gerbstoffeintrag. Ja. Und dann mache ich Maischestandzeit. Je nach Schalengeschmack. Ja. Ob die Schalen jetzt sehr rappig grün schmecken oder sehr reif und porös schon sind und mürbe. Wenn sie sehr mürbe sind, sehr lang Maischestandzeit. Wenn sie eher grün und grasig noch sind, eher nicht so lang. Aber das ist auch manchmal ein bisschen Bauchsache, ne? wie man gerade denkt, dass es passt. Ja, und dann wird es gepresst und gleich ab der Presse kontinuierlich auch gekühlt, während des Pumpens in den Absitztank. Und normalerweise wird dann sedimentiert, abgezogen, vergoren. Ja. In diesem Jahr konnten wir nicht sedimentieren. In diesem Jahr mussten wir flottieren.
Genau, weil es einfach schnell gehen musste, weil das Traubenmaterial so problematisch war.
Naja, also wie gesagt, das war eigentlich alles perfekt sortiert, aber das Problem war, das kam teilweise warm an oder zu warm. Und wenn man natürlich in einem Weinberg Botrytis drin hat und gerade in so einem Herbst im frühen Stadium, hat man unheimliches Potenzial, dass das anfängt zu gären, während es sedimentiert, egal wie kalt man das macht. Okay. Ich meine, wenn Botrytis drin ist, hat man gar keine Chance. Dann macht das innerhalb von 2 Stunden, fängt es dann an. Ob man schwefelt oder nicht, das ist dann egal. Ne? Da irgendwie dann läuft alles schief. Aber wir haben dann eben flottiert mit einer, so einer Flotationsanlage, die ich mir dann noch schnell gekauft habe, weil ich gemerkt habe, es geht nicht anders. Also zu unseren Weinen und zu unserer Weinstilistik gehört es ganz einfach fest dazu, dass man, wenn man die Flasche aufmacht, den Wein einschenkt, Spaß dran hat. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich einen Wein erzeuge, wo irgendwie der Weintrinker den Wein aufmacht, riecht rein und sagt, der braucht noch Zeit, ne? Dann kann ich das nicht verkaufen.
Okay.
Das merkt mir sofort jeder an, dass ich da nicht dahinter stehe. Ja, das ist das Problem. Ja. Und ich kann nur Weine verkaufen, hinter denen ich vollkommen stehe. Und wenn das dann so mufft oder zu sehr, ja, es heißt der Böxer, ne? Schwefelböxer, wenn das so in diese Richtung geht und man hat es im Glas drin und es geht überhaupt nicht weg, dann ist das was, wo einfach bei mir nicht zur Stilistik passt. Ja? Das mag sein, dass manche das sehr spannend finden, aber ich finde es halt eigentlich nicht so spannend. Und dann kann ich es nicht verkaufen und deswegen ist es einfach für mich wichtig, dass ich gesundes Hefegeläge im Tank habe. Das fängt schon an mit der Selektion am Anfang. Keine Botrytis schafft mir einfach auch ein gesundes Hefegeläge später, weil ich sehr viel mit der Hefe arbeite, nachdem die Weine vergoren sind. Sehr viel Batonnage.
Ach so, ja. Das funktioniert nur mit den gesunden Hefen.
Ja, ja. Und wenn die Hefe schon stinkt nach der Gärung oder während der Gärung, dann brauche ich keine Batonnage machen. Ja. Ne? Ja. Und dann irgendwann, wenn ich merke, dass das Aufrühren der Hefe, dass man die zwar noch aufrühren kann, aber dass sie im Grunde nach ein paar Tagen schon wieder absinkt, lasse ich es dann irgendwann, weil ich dann für mich den Punkt erreicht sehe, wo ich sage, okay, das bringt jetzt nichts mehr, das reduktive Potenzial der Hefe ist auch erschöpft.
Und das macht man dadurch, dass sie schneller absinkt?
Ja, die sinkt schneller ab und man riecht das auch, ne? Ob die Hefe jetzt noch reduktiv wirkt oder ob das Ganze schon anfängt, so leicht oxidativ zu werden. Also wir sprechen da von ganz kleinen Nuancen. Ne? Das ist auch irgendwie so eine Gefühlssache. In diesem Jahr ist es auch so. Ne? Ich habe Müller-Thurgau, da bleibt die Hefe perfekt in Schwebe. Ganz hohes reduktives Potenzial. Bei Silvana sinkt sie nach ein paar Tagen, fängt sie schon an abzusinken. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Silvana noch reifer gelesen habe. Weiß nicht, keine Ahnung. Und das beobachtet man halt so ein bisschen. Ne? Es gibt da keinen Fahrplan, sondern ich reagiere halt individuell darauf, was ich mir gerade denke, das sein könnte. Früher habe ich dann immer sofort reagiert, mittlerweile schlafe ich manchmal noch eine Nacht drüber. Okay. Genau.
Weil dann irgendwie die Fehlerquote höher war, also aus dem Impulsiven heraus? Oder?
Ja, also es schadet nie, wenn man sich zumindest eine Viertelstunde Zeit lässt, nachdem man sich was überlegt. Das ist voll wahr. Aber wenn man irgendwann mal, wenn man jetzt der Meinung ist, der Tank, der braucht Schwefel, wenn er geschwefelt ist, dann ist er geschwefelt.
Ja, dann ist da nichts
mehr. Und dann kann, und dann kann man nicht sagen, naja, vielleicht doch. Ne? Und genau, und eben. Letzte Woche war es erst so, die Barrix. Wir haben dann jetzt, letzte Woche habe ich den Keller, ich probiere fast jeden Tag die Weine komplett alle. Ja. Weil ich da am besten merke, ob irgendwas sich negativ verändert von der Aromatik her.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, wir schwefeln jetzt komplett alle, die noch da sind, bis auf die, die noch gern. Aber die schwefeln wir jetzt mal so mit einer kleinen Gabe, dass wir eben ein reduktives Potenzial da haben, dass uns da nichts passiert. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, die Barrix lassen wir vielleicht mal doch noch. Und dann habe ich zwei Tage später mir gedacht, irgendwie so die Säure von den Partnern aus dem Edelstahltank, die könnte eigentlich ganz gut dazu passen, dass wir die Barrix jetzt noch mit biologischen Säureabbaubakterien beimpfen. Ne? Und das geht halt nicht mehr, wenn man schon mal geschwefelt hat. Und deswegen lasse ich mir mittlerweile einfach mehr Zeit, ne? Und sage, okay, schlafen wir lieber nochmal eine Nacht drüber oder warten wir nochmal bis heute Nachmittag, überlegen, ob es noch was anderes gibt. Ja, ich bin auch schon 36, ich würde mir irgendwann mal ruhiger. Ne?
Stimmt.
Genau. So ist das. Irgendwann wird dann der Wein Kieselgur filtriert, abgefüllt.
Ja.
Also, so viel ist es nicht. Ne? Natürlich hat man, also sagen wir so, wenn alles nach Plan läuft und mit den Weinen nichts ist, was mir nicht passt, sprich nicht irgendwelche Fehler sich entwickeln. Wenn sich Fehler entwickeln, das kann immer mal passieren, meistens durch Hefen, die dann eben sich auflösen.
Vergesst du spontan eigentlich? Oder,
Nein, ganz gut. Ja, für mich gibt es zwei Möglichkeiten, entweder alles spontan oder alles Reinzucht. So die letzten Silvaner im Jahr dann spontan vergären, das ist für mich kein großer Sport, ne, weil das ist dann nicht spontan, sondern da vergärt man halt mit der vorhandenen Kellerflora. Das ist, oder zumeist mit der vorhandenen Kellerflora. Ne? Das ist für mich dann mehr Marketing als irgendwas.
Und die vorhandene Kellerflora ist eh die schon da ist.
Also eben. Und wenn man Reinzuchthefe einsetzt, wobei man, das wird ja auch immer ein bisschen so stigmatisiert. Ne? Es gibt ganz viele Winzer, vor allem die spontan vergären, die Reinzuchthefe verteufeln. Und dann immer viele Sachen in einen Topf schmeißen mit genmanipuliert und alles so ein Blödsinn. Ne? Das ist ja alles viel, viel Information aus Unwissen heraus.
Ja, du hast halt irgendwie eine unglaubliche Bandbreite mittlerweile an Zuchthäfen natürlich, aus denen du wählen kannst.
Aber die sind halt aus der Natur selektioniert und nicht in der Retorte erzeugt, ne?
Die Dinge. Sowohl als auch, würde ich sagen. Also du hast auch, es gibt auch genmanipulierte Hefen mittlerweile und Enzyme. Also das gibt's
schon. Ist das so?
Ja, kommst du. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie in Deutschland zugelassen sind.
Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber, ich muss ja auch einen Hinweis drauf. Ne?
In den USA gibt es ja auf jeden Fall.
Möglicherweise ist dem so. Also es ist mit Sicherheit so. Als ich in Geisenheim war damals, wurde das Thema ja schon angeschnitten. Und bei dieser Genmanipulation ging es ja darum, zum Beispiel, dass man damals, als ich studiert habe, mal rausgefunden hat, welches Gen in der Hefe ist dafür verantwortlich, dass die Hefe stark schäumt oder überhaupt nicht stark schäumt. Kein Mensch braucht eine stark schäumende Hefe. Hm. Und das waren eher so die Ansatzpunkte der Hefeindustrie dann, zu sagen, möglicherweise könnte man da eine perfekt selektionierte Hefe, die aber den Fehler hat, dass sie stark schäumt, irgendwie manipulieren. Hm. Aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland zugelassen ist.
Das kann sein.
Zumal die Hefen, die man eben kauft, haben für mich vor allem den einen riesen Vorteil, man hat eine schnelle Angärung. Mhm. Und eine schnelle Angärung bedeutet, dass man relativ schnell in den Alkoholbereich kommt, wo wilde Hefen, die einen Stoffe erzeugen, die den späteren Organismus des Trinkers belasten, Gärnebenprodukte und so weiter, dass die eben nicht mehr arbeiten oder nur ganz kurz arbeiten. Mhm. Das ist für mich der wesentliche Vorteil daran. Mhm. Sonst hat man nach einem halben Jahr, wenn der Wein abgefüllt ist, weiß ich nicht, ob man das noch schmeckt, mit welcher Hefe der vergoren ist. Ich meine, wenn man es über
die Aroma-Hefen benutzt. Genau, wenn ich jetzt Aroma-Hefen benutze und diesen Sauvignon Blanc-Charakter in einem Müller-Thurgau haben will, dann kann ich den natürlich haben mit Hilfe von einer Hefe.
Klar. Aber das ist ja, naja. Ja.
Das ist jetzt nicht der Anspruch, den du hast.
Nee. Nee. Naja, klar. Aber wie gesagt, also so viel ist es nicht. Mhm. Die Kellerarbeit bei uns, wir machen keinen Abstich mehr. Mhm. Früher war ja der klassische Weg, dass man gesagt hat, okay, man vergärt nach der Gärung, erster Abstich. Mhm. Vom groben Hefegeläger trennen, in den Tank legen, Tank voll machen, schwefeln. Mhm. Irgendwann habe ich mir dann mal gedacht, dieser erste Abstich, das ist so eine scheiß Arbeit, es kostet mich einen Haufen Kohlensäure, die ich eigentlich im Wein haben möchte. Mhm. Es ist eine unglaubliche Arbeit, jeden Wein hin und her zu pumpen. Wozu mache ich das eigentlich, ne? Mhm. Weil eigentlich will ich ja die Hefe aufrühren und die andere Hefe liegt da unten drin und die tut ja eigentlich nichts. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, lasse ich das doch mal weg. Mhm. Mittlerweile mache ich nur noch bei vielleicht ein, zwei Weinen im Jahr, wo es eben nach der Gärung sich zeigt, dass die Hefe sich nicht positiv entwickelt, wo ich dann sage, okay, dann tue ich da runter von diesem Hefegeläger.
Ja.
Mache ich einen Abstich, sonst gar nicht mehr, wird oben drüber abfiltriert, irgendwann im Januar und dann ist gut. Das heißt, die Arbeitsintensität hat sich bei mir in den letzten Jahren vor allem auf diesen kontrollierenden Bereich beschränkt.
Mhm. War das am Anfang anders?
Ja, am Anfang, als man jung war und hat noch nicht so die Erfahrung gehabt, war man natürlich irgendwie, hat mehr gemacht, natürlich. Man wollte ja auch was arbeiten im Keller. Ne? Man hat ja gerade frisch gelernt und dann geht man ran und sobald der erste Böxer kommt oder der erste Fehlton, macht man Abstich, belüftet das Ganze. Mhm. Heute beobachtet man halt vielleicht mal ein, zwei Wochen, wird das schlimmer. Mhm. Geht es in eine Richtung, wo ich es irgendwie dann nicht mehr in Griff bekomme? Oder man sagt dann, okay, jetzt warten wir noch ein, zwei Wochen, bis der Wein klar genug ist. Das hängt alles an der Hefe, nicht in dem Wein, sondern an der Hefe. Dann filtrieren wir, dann ist er vielleicht sowieso weg. Hm. Das sind solche Sachen. Ja, mittlerweile lässt man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Hm. Aber natürlich ist es so, ne, dass man hat jedes Jahr eine Idee, und weiß ja auch, wie die Weine, die man macht, von der Stilistik her sein sollen und sein können. Und man kennt die Weinberge, in denen die Trauben stehen oder die Reben stehen. Und man hat jedes Jahr einfach einen konkreten Plan und in diese Richtung arbeitet man. Ne? Man stellt sich natürlich nicht in den Keller und sagt, schauen wir mal, was dabei rauskommt, sondern man beeinflusst ja den Charakter von, gerade bei Sauvignon Blanc zum Beispiel, ne? Denn wie der Sauvignon später schmeckt, das bestimmt ja nicht die Hefe, sondern bestimmt ja schon mal das Lesedatum. Hm. Wenn man grüne Paprika möchte, dann liest man den am besten ein bisschen unreif oder eher vor Vollreife. Ja. Wenn man gelbe Frucht und Maracuja möchte, dann lässt man halt vollreif werden. Mhm. Oder man liest ihn in zwei verschiedenen Chargen, macht den einen so, den anderen so und blendet am Schluss. Dann hat man beides. Das sind alles Sachen, die man natürlich über solche Punkte steuert, ne? Lesetermin. Ja. Also das ist nicht so.
Lesetermin, Maischestandzeit.
Klar. Viele Menschen, die keinen Bezug zum Wein haben oder irgendwie mal irgendwo was gelesen haben, machen ein Sensorik-Seminar und riechen oder probieren irgendwo einen Wein und merken, der riecht unglaublich nach Pfirsich. Hm. Und überlegen sich dann, wie kommt denn dieser Pfirsich da rein? Und dann gibt es im schlimmsten Falle irgendeinen, der halt auch keine Ahnung hat und der dann sagt, na, das kommt von der Hefe. Hm. Und dem ist halt einfach nicht so. Ne? Das ist einfach falsch.
Es sei denn, wie gesagt, du nimmst Hefen, die speziell natürlich solche Aromen auch zumindest unterstützen.
Ne? Klar, also kannst unterstützen, aber das
Aromen, Problem ist, die da sind, pushen durch
bestimmte Hefen. Nach zwei Jahren ist das halt weg. Hm. Also dieser erste Hefeeinfluss, diese Primäraromatik, die ist ja meistens nach einem Jahr schon überhaupt nicht mehr zu merken.
Ja.
Das heißt, man gewinnt damit ja nichts durch den Einsatz solcher Hefen. Hm.
Wobei immer eben die Frage ist, wie schnell die Weine getrunken sein sollen auch, ne? Oder getrunken werden wollen. Oder
ja.
So, ne? Also wenn ich jetzt einen Gutswein habe, dann will ich ja im Zweifelsfall, dass der auch getrunken wird innerhalb des ersten Jahres. Ne? Der braucht ja nicht unbedingt zwei, drei Jahre liegen zu bleiben. Das machen ja die wenigsten.
Das stimmt schon. Ne? Ja. So die Basissachen, die sind auf jeden Fall innerhalb von zwei Jahren getrunken, denke ich. Ja. Verkauft ist natürlich das Wichtigste. Schnell verkauft und schnell getrunken. Ja.
Du hast ja bei der Namensgebung deiner Weine sozusagen aus deinem Nachnamen Programm gemacht.
Genau.
Ja. Wann hast du das so umgesetzt?
2006. Nee, eigentlich schon früher. Wir haben das schon früher umgesetzt. Wir haben angefangen, der Name hat von Anfang an eigentlich war mit eingeflossen, immer so ab 2001 oder 2000.
Ja. Also du hast immer irgendwie gespielt mit Stahl.
Genau. Ja. Und das finale Konzept, wie es jetzt ist, ist 2006 entstanden.
Ja. Erklär mal eben, du hast verschiedene Linien.
Genau. Also 2006 habe ich mich mit einer Agentur zusammengesetzt und habe gesagt, wir möchten das Ganze eben auf drei Linien aufbauen. Mhm. Ganz einfach deshalb, es war natürlich auch, das habe ich mir natürlich nicht alles selber ausgedacht, sondern das war natürlich auch von der Gebietsweinwerbung in Franken, war das auch so ein Tipp an die Winzer, dass man gesagt hat, es gibt drei Linien, Basis, Mittelstufe, Premium. So diese drei Säulen, diese drei Segmente.
Die anderswo dann Gutswein, Ortswein, Lagenwein sind, genau. Beispielsweise. Ne?
Und das Entscheidende dabei war für mich, ich konnte das sofort nachvollziehen, weil selber kauft man genauso ein. Hm. Wenn man Wein einkaufen geht, so der Wein, den man während des Kochens trinkt oder wenn man am Grill steht oder sonst wie, eben nicht so viel Alkohol, ja. Hohe Fließgeschwindigkeit, großer Spaßfaktor. Ja. Ganz wichtig. Mittelstufe, dann schon der gehobene Essensbegleiter. Mhm. Lagenwein bei den einen, bei uns, wir arbeiten da anders, eben die Mittelstufe, hochwertige Essensbegleiter, Rebsorten, reine Weine. Mhm. Premium für den besonderen Anlass oder für das besondere Essen oder wenn man einfach nur Spaß hat, solche Weine sich zu gönnen. Ja. Eben die letzten Lesedurchgänge der besten Anlagen bei uns. Mhm. Deswegen stehen auch in der Regel keine Lagen drauf bei unserem besten Silvaner, weil das in den letzten 4-5 Jahren eigentlich immer aus den besten Anlagen der ältesten Anlagen, der steilsten Anlagen mit den ältesten Stöcken, immer der letzte Lesedurchgang war, den wir immer versucht haben, bis in den November hineinzuziehen.
Und die stehen in verschiedenen Orten?
Ja, also sagen wir so, in den letzten Jahren kam das immer irgendwie aus Randersacker, Marktbreit, mhm. Eibelstadt, die Ecke. Mhm. Für mich war es einfach so, ich habe dadurch, dass ich ein sehr breites Spektrum an Lagen habe, und jetzt keine 4 Hektar von einer Einzellage habe, mhm. war es für mich auch so, ich brauchte irgendwie in der Mittelstufe meinen Silvaner, der damals 10er Stahl Silvaner dann heißt. Wenn ich jetzt da eine Lage drauf gehabt hätte.
Du wärst immer festgelegt gewesen.
Ja, bin ich immer festgelegt. 2006 bis heute sind 8 Jahre oder so. Mhm. Da hätte ich schon die 8. Lage drauf. Ne? Das
Ja, nee, dann macht das keinen Sinn.
Nee, das macht keinen Sinn. Und vor allem das Problem ist dann immer, wenn ich einen neuen Weinberg dazu bekomme, der mir in die Mittelstufe dann passt, dann habe ich einen neuen Wein. Ja. Und dann erklär mal jemanden in Hamburg, weswegen er jetzt nicht mehr den Sonnenstuhl kaufen soll, sondern den Teufelskeller oder den Marsberg, weil die 1500 Flaschen vom Sonnenstuhl halt jetzt weg sind. Und dann sind die gleich wieder verunsichert. Und das ist schwierig. Und so kann ich halt einfach den absoluten Fokus auf den späteren Wein in der Flasche legen. Hat natürlich auch den Vorteil, ich brauche nicht aufpassen. Ne?
Ja.
Das ist ein Riesenvorteil, wenn ich merke, dass der Mittelstufen Silvaner in der Cuvée, wie ich ihn mir vorstelle, vielleicht noch einen kleinen Tick mehr Kraft vertragen könnte, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich aus dem Premium vielleicht nochmal 2-3% mit in die Mittelstufe mache, ne? Und muss nicht darauf aufpassen, ob ich das jetzt verschneiden darf wegen Lagen oder sonst was. Ist schon auch ein Vorteil. War mir ja auch bewusst.
Damals. Das heißt, du hast Federstahl?
Damals 10er Stahl, Edelstahl. Federstahl spielt so mit diesem leichten Beschwingten oder sucht die Analogie in diesem leichten Beschwingten. Damals 10er Stahl eben dieses aus dieser uralten, eigentlich, ich meine, germanischen Schwertfaltekunst. Mhm. Man kennt es aus Filmen wie Highlander, ja, aber da schreibt man es eher immer den Japanern zu. Aber genau. In Wirklichkeit kommt es von hier.
Es kommt von hier, aber es wird genau in Japan, glaube ich, auch schon sehr lange bis zur Perfektion beherrscht. Genau. Man hat dann diese verschiedenen Lagen, ne? Bis zu 32 oder sogar mehr gefaltete hunderte gefaltete feinste Lagen übereinander.
Genau.
Ja, und man den Anschliff dann auch sieht.
Wir haben diesen Namen gewählt, weil es eben sehr gut zu der Mittelstufe passt eben und beschreibt, dieses Prinzip Stahl als Material oder in dem Fall dann den Wein und die Trauben als ganzheitliches aufzuwerten, indem man viel daran arbeitet. Mhm. Ob das dann im Weinberg ist, bei der Lese, durch die Bewegung der Hefe im Keller, das sind eben die Punkte. Ja. Mhm. Edelstahl dann als Edel per se als Begrifflichkeit natürlich für das Premium, auch wenn ich natürlich immer wieder mal darauf hingewiesen werde, dass damals 10er Stahl
eigentlich der teurere ist. Teurer als Edelstahl. War auch meine erste Idee.
Genau.
Ja. Ich dachte auch zuerst, als ich das gehört habe, dachte ich ja, gut, da muss damals 10er Stahl eigentlich die Premium-Linie sein sozusagen.
Genau, aber ich habe mich dann einfach, das war auch mal irgendwie so kurz überlegt worden. Man hat irgendwann mal gesagt, passt es denn, weil damals 10 ja eigentlich teurer ist. Und dann habe ich gesagt, na, die Zahl der Metallurgen ist vermutlich kleiner als derer, die sich an der Begrifflichkeit orientieren.
Und denken, edel ist auch das
Edelste. Edel ist dann einfach auch das Beste. Ja. Ja.
Unten im Federstallbereich gibt es Gewehs?
Ja, ja. Im Überwiegenden. Wir haben im Federstallbereich vor allem die Weine, die wir natürlich in der jungen und in der jungen Szene-Gastronomie im Offenausschank auch sehen und dort platzieren möchten. Mhm. Mittelstufe dann eben für die Spitzengastronomie und Premium. So funktioniert es natürlich auch mit der Preisgestaltung. Ja. Und das war auch einer unserer wesentlichen wichtigen Schritte in den letzten Jahren. Natürlich hat man eine sehr gute Presse und der Wein hat dann irgendwie wohl auch immer geschmeckt. Aber wir haben einen Partner gefunden aus Regensburg, der uns eben in der Spitzengastronomie als Agent vertritt. Das ist im Übrigen dann der Andreas Ehl von dem Zwei-Männer-Wein, Ehl Stahl, genau. Und der vertritt uns in der Spitzengastronomie und sorgt eben dafür, dass alle Bescheid wissen, was wir machen und fragt dann eben, wer welche Muster haben möchte und so weiter. Und das hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen sind wir auch deutschlandweit da in der 1-, 2- und 3-Sterne-Gastronomie super vertreten. Ja, das ist, war ganz wichtig, weil das natürlich auch die Gastronomie ist, die sehr gut zu unseren Weinen passt. Und wiederum die Leute, die in diese Art von Gastronomie gehen, dann auch Gäste sind, die wiederum sich sehr intensiv mit dem Thema Wein beschäftigen und auch privat zu Hause Wein trinken.
Warum passt ihr so gut zu dieser Gastronomie, der Weinstil?
Also die Küche in der gehobenen Gastronomie, das geht jetzt gar nicht darum, ob ein Restaurant einen Stern hat oder nicht, aber einfach die gehobene Gastronomie, die eben an sich den Anspruch stellt, Menüs zu kreieren, die dann einfach auch in sich stimmig sind, hat ja in den letzten Jahren immer geguckt, dass man jetzt, ich sag's jetzt einfach mal so, Sauerbraten mit Knödel ist selten der Hauptgang in so einem Menü. Ja, ja. Und zu Sauerbraten mit Knödel passt unser Wein halt einfach nicht. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, ob der überhaupt Wein dazu passt, aber vermutlich eher schwierig, wegen der Säure in der Soße. Ja. Aber generell ist es einfach so, dass in dieser sehr ambitionierten Gastronomie die Nuancen und die Geschmacksnuancen gut aufeinander abgestimmt sind und eben nie so übermäßig laut sind, wie jetzt zum Beispiel bei irgend so was ganz brutal Deftigen, wie eben genannt, dass man jetzt da Bier dazu trinkt oder sowas. Ich meine, das gibt es auch immer wieder mal Spezialbiere.
Gibt es auch, ne? Gerade, weil die Spezialbiere auch immer populärer werden.
Ja. Genau, das ist ja, wobei das jetzt wieder eine Ausnahme ist. Ja. Und zu sowas zu so einem feingliedrigen Essen, das eben in sich stimmig ist und wo die Aromen sehr fein und präzise zueinander passen unsere Weine einfach sehr gut. Unsere Weine sättigen nicht zusätzlich, sondern schaffen eigentlich die Lust auf ein bisschen mehr noch trinken. Das kommt einfach daher, dass wir nur gesundes Traubenmaterial verwenden und dass sie einfach eine hohe Fließgeschwindigkeit generieren. Und das ist etwas, und vor allem auch von der Aromatik her sehr, sehr fein gestrickt sind, eher von Mineralität als von Cremigkeit und Fett leben. Es gibt ja, wenn man jetzt das andere Extrem nimmt, so ein 14,5 Volumenprozent Grauburgunder aus dem Barrique.
Ja, das ist
aus wirklich, Baden.
Ja, das ist aus Baden. Das andere Extrem.
Das ist Fett. Ja. Das ist jetzt das, was ich meine. Ja. Das sind Weine, die sättigen. Das meine ich jetzt wertfrei. Ne? Ich meine, ich trinke sowas auch mal ganz gerne. Aber halt nicht gleich eine Flasche. Und das andere Extrem auf der ganz anderen Seite wäre jetzt dann Moselriesling mit 9,5%. Wir leben irgendwo in einer Zwischenwelt.
Wie sind die Alkoholgrade so bei dir etwa?
Naja, sagen wir so, normalerweise zwischen 12 und 13,5. Ich versuche zu vermeiden, die 14 aufs Etikett zu bringen. Schon aus dem Grund, weil es dem späteren Trinker eine mentale Blockade schafft, die Flasche zu leeren. Weil man ganz genau weiß, was passiert, wenn man eine Flasche mit 14 Volumenprozent trinkt. Und ich versuche es aber auch so hinzukriegen, dass wir da auch deutlich drunter bleiben. Weil das einfach dann Klopper sind, die einen fertig machen. ich merke das selber, wir testen das natürlich immer am heroischen Eigenversuch, wie viel geht. Ja, wenn wir in einem Restaurant sind, 5, 6, 7 Gänge, haben eine Weinbegleitung dazu und dann kommt der Hauptgang, man hat schon den 7. Korb Brot gegessen, weil man wieder mal in die Brotfalle getappt ist. Und dann sitzt man beim Hauptgang und dann kommt so ein 15-Volumen-Prozent toskanischer Rotwein, spanischer Rotwein.
Und
das macht mich so, das macht mich so fertig.
Ja.
Ja. Ja. Und das sättigt zusätzlich. Ne? Ja. Das ist eben, unsere Weine sind eben so konzipiert, dass man eben, dass sie nicht zusätzlich satt machen sollen. Mhm. Aber eben auch das Essen nicht dominieren, aber auf keinen Fall auch untergehen. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren, wo wir sehr, sehr intensiv daran gearbeitet haben. Ich meine, die möglichen Stellschrauben hat man natürlich im Keller, im Weinberg über Lesezeitpunkt, über Batonnage. Ne? Je weniger Batonnage, umso mineralischer, würde ich mal sagen.
Wenn das ist der Wein.
Ne? Und weniger cremig.
Ja.
Und da haben wir ganz gut eigentlich einen Stil gefunden, der eben zu solchen Menüs auch passt, weil unsere Gastronomie natürlich auch davon profitiert und wir ja jedes Wochenende solche Menüs haben.
Mhm.
Wo das dann natürlich auch passen muss, wäre ja peinlich.
Ja. Auf Boxbeutel hast du ganz verzichtet, würde jetzt auch zu der Optik nicht passen. Siehst du dich trotzdem noch so in der fränkischen Tradition oder ist es einfach, also wahrscheinlich schon aufgrund der Rebsorten natürlich, du hast ja jetzt mit Silvaner und auch den einfacheren Rebsorten, die sich aber hier ja etabliert haben, hast du natürlich das Fränkische im Wein, aber würdest du dich hier sozusagen mit dem, was du machst, beheimatet fühlen oder ist es eher sozusagen Zufall, dass du hier bist oder hättest du auch woanders Wein gemacht?
Ja, also sagen wir mal so, also dadurch, dass das unser Familienerbe natürlich ist, war es natürlich klar, dass ich hier Wein mache.
Mhm.
Als es dann mal klar war, dass ich Wein mache, war es klar, dass ich es hier tue.
Ja.
Ich bin natürlich schon vom Geiste her hier mit Franken sehr innig verwurzelt. Ich bin aber absolut kein Typ, der so Traditionen zum Dogma macht. Bloß weil jetzt irgendwie seit 100 Jahren in dem Boxbeutel oder wie lange auch immer, schon viel länger natürlich, gefüllt wird, heißt das ja nicht, dass ich das machen muss, weil wir fahren ja auch nicht mehr mit Pferdekutsche, sondern im Auto. Das heißt, Sachen, die es wert sind zu bewahren, bewahre ich gerne. Boxbeutel ist etwas, wo ich schon denke, dass es das wert ist oder absolut denke, dass es wert ist, das zu bewahren, nur nicht unbedingt von mir. ganz einfach aus dem Grund, man muss es natürlich auch pragmatisch sehen, würde ich jetzt in Würzburg sitzen, würde ich einen Boxbeutel füllen. Würzburg und Boxbeutel gehören zusammen.
Mhm.
Wir sind hier nicht im fränkischen Kerngebiet, so dass ich den Boxbeutel A, nicht verpflichtet bin und B, wäre es für das, was ich hier mache, eher kontraproduktiv.
Mhm.
Ich meine, man kann noch so viel drüber sprechen, dass der Boxbeutel eine unglaublich innovative, moderne Flasche ist. Das würde deswegen trotzdem nicht. Boxbeutel hat einfach eine Tradition, die ist ganz wunderbar und es passt nur ein rundes Etikett drauf. Ich kenne nur einen Winzer, der es geschafft hat, ein eckiges Etikett drauf zu machen. Da schaut es gut aus, bei allen anderen habe ich noch nicht gesehen, dass es gut aussieht. Also ein rundes Etikett fängt damit an, ich habe keine runden Etiketten, sondern eckige.
Ja.
Da sind wir dann schon wieder eher pragmatisch.
Ja. Was hast du neben den Weißweinen, über die wir schon gesprochen haben, also Rebsorten, was hast du noch im Programm?
Wir haben in den letzten Jahren irgendwann angefangen mal, das wird vielleicht so 4, 5 Jahre her sein, dass wir gesagt haben, wir trinken so gerne Sekt, wenn wir das alles kaufen müssen, wird es uns zu teuer, lass uns das selber machen. Und dann hatte ich natürlich irgendwie auch den Antrieb, dass ich gesagt habe, Champagner schmeckt mir schon sehr gut.
Mhm.
Und das möchte ich irgendwie auch mal gucken, ob ich irgendwie was zusammenbringe, was in diese Richtung geht. Weiterhin war es natürlich so, dass Taubertal von seinem Klima und dem ganzen, in seiner hohen Lage und der Säure, die noch bei Vollreife präsent ist, eigentlich sehr, sehr gut in diese Sektgrundwein-Geschichte passt. Und dann habe ich Grauburgunder im Taubertal gepflanzt.
Mhm.
Schwarzriesling war schon vorhanden, Spätburgunder haben wir. Mhm. Und seit einigen Jahren probiere ich dann immer wieder mal rum. Ne? Mache ich mal Grauburgunder, mal einen Schwarzriesling und Spätburgunder-Cuvée. Und am Anfang war das so, da habe ich halt dann so 300-400 Flaschen gemacht. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich will den gar nicht unbedingt verkaufen. Ich habe dann gesagt, der schmeckt mir so gut, den machen wir gescheit teuer, dann trinken wir ihn selber. Und
wollen die Leute trotzdem haben.
Ja, und das hat sich dann einfach so eingebürgert, dass oder es haben dann viele Leute dann einfach gesagt, wir möchten das gerne auch kaufen. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen mehr gemacht. Also Sekt ist mittlerweile auch ein wichtiger Punkt, genauso natürlich wie die deutsche Version des Proseccos. Mhm. Diese prickelnde Geschichte, so heißt er übrigens auch, war einfach wichtig in den letzten Jahren für diese für junge Leute, die eben so an das Thema Wein rangeführt werden oder für einfach dieser Lifestyle-Bereich der Weinszene. Ne? Da ja. ist das super.
Da gibt es ja auch einige mittlerweile, die da ordentlich durchgestartet sind mit diesen Prosecco-Geschichten in Deutschland.
Ja, klar, absolut.
Das lässt sich gut verkaufen.
Ja. Ja, und das macht ja auch Spaß. Hm. Und warum auch nicht? Ne? Wir haben ja, man kann ja nicht nur Premium machen.
Nö. Nee.
Und vor allem ist es auch ganz wichtig, dass man sich im Klaren immer wieder als Winzer darüber ist, dass bereits bei dem, was wir hier machen, man ja bereits beim Basis, bei der Basislinie und bei den Sachen, wo ich jetzt eigentlich sage, das ist etwas, wo ich möglichst viele Gäste begeistern möchte damit, die sich nicht darüber Gedanken machen müssen, wo der Wein jetzt gewachsen ist, ob der jetzt 12 Monate auf der Hefe war oder 2. Das darf alles, muss alles nicht erklärt werden, sondern die sollen die Flasche nehmen, sollen sie trinken und Spaß haben. Mhm. Eben Federstahl für die junge Gastronomie und für den Einstieg und so weiter. Und bereits da befinden wir uns ja schon in einer unglaublichen Nische.
Ja, wir reden wahrscheinlich über mindestens das Doppelte von dem, was im Allgemeinen für Wein in Deutschland ausgegeben wird. Dann, ne?
Absolut, ja. Ich meine, bei uns kostet der Einstieg 6,90 Euro.
Ja, also ist es mehr als das Doppelte.
Ja, und wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Flaschen im Jahr über Supermärkte in einem ganz, ganz billigen Bereich über die Theke gehen, wo es noch nicht mal, wo diese Punkte, die ich gerade genannt habe, Lage, Dauer der Hefe oder irgend sowas, wurscht sind und vor allem auch noch wurscht ist, ob der jetzt schmeckt oder nicht.
Ja.
Ja, das ist ja der große Markt eigentlich. Ja,
das ist das heißt, der Markt.
Wir sind ja eigentlich sowieso schon völlige Nischenbesetzer für Menschen, die sich eben intensiv damit beschäftigen und was sie trinken, ne? Und woran sie Spaß haben und bereit sind, für ihr Leben mehr Geld zu investieren als andere. Ne?
Ja. Ja. Gibt es Rotwein eigentlich?
Rotwein machen wir auch. Mhm. Bisschen.
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 Ist aber auch eine Taubertal-Tradition eigentlich, ne? Rotwein.
Ja, also aus dem Taubertal kommen mit die besten Spätburgunder Deutschlands. Ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. Das ist absolut so. Ja? Zwar nicht von vielen Winzern.
Nee, ist mengenmäßig sehr klein. Ne?
Ja, es sind 2 Winzer, ne? Die es können. Aber für mich ist Rotwein einfach eine Nische, ganz kleine Nische, die ich besetze mittlerweile noch. Aber früher, als ich 2003 war ich fast mal bei 50% Rotweinanteil im Betrieb.
Okay.
Liegt einfach daran, ich meine, 50% Rotweinanteil hört sich viel an. Wenn man 2,5 Hektar hat, hat 1,25 Hektar Rotwein, ist man bei 50%. Ja. Wenn man dann auf 20 wächst, wird es weniger.
Ja. Also du hast dann die Fläche nicht ausgebaut, also du hast keinen Rotwein mehr mit dazu genommen.
Wir haben schon ein bisschen Rotwein mit dazu genommen, weil Rosé ein wichtiges Thema ist für mich auch, weil das eben in diese Weinstilistik auch passt, die ich habe. Aber Rotwein an sich machen wir
Eher weniger. Mhm. Vorhanden, aber nicht so forciert. Ja. Hat natürlich auch den Grund, dass ich sage, die Rotweinstilistik, die mir persönlich schmeckt, kann ich nicht erzeugen. Mhm. Oder nur in Ausnahmejahren und nur sehr schwer.
Welche wäre das?
Sagen wir so eher südlich.
Ja?
Ja. Mhm.
Was auch hieße mit anderen Rebsorten, als du die hier hast?
Weine, die in deutlich heißeren Zonen gemacht werden als
Frauen. Als wir das hier haben.
Mhm. Ja. Ja. Genau. Allerdings muss ich sagen, ich trinke 99,9% Weißwein im Jahr. Also, was daran liegt, also meine Kumpels im Studium haben mir mal gesagt, Rotwein ist deswegen nichts für dich, weil du trinkst zu schnell. Damals der Ludwig Knoll hat immer zu mir gesagt, irgendwann, wenn du mal ein bisschen älter bist, kommst du schon auch noch zum Rotwein. Da braucht man vielleicht auch ein bisschen Alter und Lebenserfahrung, dann kommt man auch schon hin. Aber wenn ich mir überlege, dass der Ludwig damals, als ich bei ihm war, jünger war, als ich heute bin, müsste es jetzt langsam mal soweit sein. Aber
vielleicht kommst du auch nicht mehr dahin. Also ich habe eigentlich eher mit Rotheimwein angefangen und die Kurve ist immer weiter nach unten gegangen eigentlich. Ich trinke immer mehr Weißwein.
Ja, macht mir mehr Spaß.
Ja. Und wenn ich dann Rotwein trinke, dann allerdings auch nicht südlich, also nicht so ein Kontrapunkt, sondern wirklich auch Rotweine, die im Prinzip auch eine gewisse Weißwein Ähnlichkeit haben, ne? Also von was Säure angeht, was Frische angeht, was
eher dann Burgunder oder wie?
Burgunder, aber auch andere Rebsorten wie jetzt, ich habe es schon im anderen Podcast erwähnt, sowas wie Frappato beispielsweise, habe ich relativ neu entdeckt aus Sizilien. Eine Rebsorte, die nicht zu viel Tannin hat, ne? Mhm. die eben immer eine ganz gute Säurestruktur dabei behält. Ne? Oder so Sachen wie Pulsar oder Trousseau aus dem Jura oder sowas, ne? was ja ein bisschen ähnlich wie beim Pinot ist. Also relativ wenig Farbe, schon Kraft, aber eben nicht so dieses massive Tannin und nicht dieses, also du kannst aus diesen Weinen eigentlich keine überreifen oder marmeladigen Sachen machen. Das funktioniert einfach nicht.
Wir können dann gerne nochmal in deinen Keller gucken, wenn du Lust hast.
Ja, können wir machen.
Das ist vielleicht mal ganz, ganz spannend zu sehen. Wenn man die Keller anderer Weingüter gesehen hat. Mhm. Auch da habe ich mein Vorbild natürlich im Ludwig Knoll irgendwie gehabt, weil als ich gelernt habe, war der Keller bei ihm eben, viele haben immer gesagt, das schaut eher aus wie eine Tiefgarage. Also voll auf Funktionalität, Sauberkeit und darauf getrimmt, nicht auf Style und so weiter. Oder
weil der Style ja bei Knoll mittlerweile auch
mittlerweile, ja, klar.
Steht.
Mittlerweile, ja. Aber vor allem halt das, der Kontrapunkt zu dem Thema 3 cm Schimmel an der Natursteinwand und so weiter. Ne? Das war damals einfach nicht so. Und ich hab mir dann gedacht, naja, wenn ich einen neuen Keller baue, das war 2009, als es dann sich gezeigt hat, dass in den kleinen Einheiten, wie wir es machen, einfach nicht mehr geht. Dann habe ich gesagt, okay, ich baue jetzt einen Keller. Habe ich im Januar, Mitte Januar beschlossen. März haben wir, glaube ich, das Bauen angefangen.
August war ja gestanden. Immerhin doch noch 2-3 Nächte, um drüber zu schlafen.
August war ja gestanden. Ja, das geht dann fix. Ne? Ich habe das war ganz witzig eigentlich, ja, diese Kellerbauaktion. Und ich habe mir dann gedacht, naja, welche Punkte nehme ich als wichtigste Punkte, bis der Keller steht? Ich habe mir gedacht, okay, wir bauen ihn so, dass wir nicht gleich pleite gehen. Mhm. Und als ich da mal Spaß dran hatte, eben einen Keller zu bauen, der rein auf Funktionalität getrimmt war, habe ich mir dann gedacht, das ist eigentlich auch ganz cool, ne? Weil der hat einfach dann nicht so viel gekostet. Ich meine, in der Summe war es natürlich auch schon einiges, was wir da investiert haben. Aber da hätten wir schon auch nochmal fünfmal mehr so mehr ausgeben können. Mhm.
Wenn man es alles noch hübsch gemacht hätte.
Ja, sozusagen. Beziehungsweise halt mit irgendwie stylischen Scheinwerfern so Sachen. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich mir letzte Woche, als mein Mitarbeiter mit dem Traktor gegen die Tür gefahren ist, so dass das den Betonsockel rausgedrückt hat, der jetzt wieder repariert werden muss, habe ich mir gedacht, Mensch, wenn jetzt dieser Betonsockel 25.000 Euro gekostet hätte, weil ich ihn ganz schick machen hätte lassen, dann hätte ich ihn, glaube ich, umgebracht. Und so,
und so ist er nur...
Naja, so muss man es halt reparieren lassen und ist natürlich auch ärgerlich, aber wie soll ich sagen, das ist einfach eine Arbeitsstätte für uns. Ne? Und dort wollen wir Wein erzeugen und wenn ich da jedes Mal gucken muss, dass die mir irgendwelche Fresken in der Decke nicht kaputt machen, dann würde ich verrückt werden mit... weil der geht einfach zu viel kaputt dann. Ne? Bei uns.
Ja. Immer. Ja, fein. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Probieren gerne. Was. Vielen Dank, Christian.
Sehr gerne.
Der Originalverkorkt-Podcast entsteht aus der Begeisterung für den Wein und die Menschen, die sich intensiv mit ihm beschäftigen. Doch diese Reihe entwickelt sich natürlich nicht von selbst. Die Entstehung erfordert Zeit und Geld. Und weil das so ist, freue ich mich über einmalige oder regelmäßige Spenden. Dafür gibt es im Blogmenü eine eigene Seite unter originalverkorkt.de/spende.